ARD.
2026 wird das Jahr des Anpackens, so hat es Arbeitsministerin Bärbel-Baas jetzt letzte Woche versprochen. Deutschland muss dringend moderner und handlungsfähiger werden. Viele wichtige Reformen stehen in diesem Jahr an. Aber sind wir auch wirklich auf dem richtigen Weg oder verheddern wir uns mal wieder im Reformdschungel? Kaum ein Gesprächspartner kann das besser beurteilen als Professor Andreas Voskuhle. Er war lange Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Heute ist er Direktor des Instituts für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie an der Uni Freiburg. Und zuletzt hat er sich engagiert in der Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Herzlich willkommen beim ARD-Interview der Woche.
Herr Bernd, ich grüße Sie.
Heute möchte ich mit Ihnen einen Ausblick auf die kommenden Monate wagen, denn die können für unser Land von großer Bedeutung sein. Aber vorher doch mal zur Erinnerung nur ein kurzer Blick zurück. Warum haben Sie sich in dieser Initiative engagiert, die Initiative für einen handlungsfähigen Staat?
Ja, die Initiative ist gegründet worden im Sommer 2024 von Thomas de Maizière, Peer Steinbrück, Julia Jeckel und mir. Und der Grundgedanke war, wir müssen etwas für die Demokratie tun in unserem Land. Und wenn man was für die Demokratie tun will, dann muss man überlegen, warum wählen Menschen eine Partei? Sie wählen vor allen Dingen dann die etablierten Parteien, wenn sie das Gefühl haben, dass der Staat gut funktioniert. Und wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass die Handlungsfähigkeit unseres Staates gelitten hat, wir in vielen Bereichen Aufholbedarf haben. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen mal fragen, was sind eigentlich die Voraussetzungen für einen handlungsfähigen Staat und warum klappen manche Dinge nicht? Das war die Intention. Der Bundespräsident hat die Schirmherrschaft übernommen. Und dann haben wir mit ungefähr 50 Experten in 7 Arbeitsgruppen verschiedene Themen behandelt, uns das genauer angeschaut, viel mit Praktikern geredet, mit allen möglichen Personen. Und dann haben wir kurz nach der Wahl am 23. Februar 2025 einen Zwischenbericht abgeliefert, der jetzt etwas schneller kommen musste, mit 30 Handlungsempfehlungen, um die Koalitionsverhandlungen noch etwas damit zu inspirieren.
Genau, das war sehr geschickt, das Timing, denn so konnten die Koalitionäre quasi per Copy and Paste ein paar Vorschläge in den Koalitionsvertrag mit einbauen. Zum Beispiel ihre Kernforderung nach einem Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Warum war Ihnen das wichtig?
Das war uns wichtig, weil die Digitalisierung eine der Voraussetzungen ist dafür, dass der Staat schneller, effizienter und kostengünstiger agieren kann. Das alleine reicht aber nicht. Man muss diese Digitalisierung der Verwaltung koppeln auch mit Reformvorhaben, mit einer Veränderung der Abläufe. Sie können nicht einfach sagen, wir digitalisieren jetzt und Sie wissen aber nicht genau, wie Verwaltung funktioniert. Und das ist vielleicht der Clou dieses Ministeriums, dass jetzt die Digitalisierung mit der Staatsmodernisierung verbunden ist, eng zusammen. Und das ist einer der Vorschläge, die übernommen worden sind. Es sind sehr viele Vorschläge übernommen worden. Im Koalitionsvertrag ist ausdrücklich auf die Initiative verwiesen worden. Ja, ich würde mal sagen, so 70% von dem, was wir vorgeschlagen haben, findet sich dort wieder und findet sich auch in den Modernisierungsagenten, die jetzt im Laufe des letzten Jahres und zuletzt jetzt durch die Sozialstaatsreformkommission vorgeschlagen worden sind.
Auf die kommen wir gleich. Einerseits fordern Sie, das Ressortdenken muss zurücktreten in der Politik, aber gleichzeitig schaffen Sie ja damit ein neues Ressort. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ja, das sind wir häufig schon gefragt worden. Man will die Verwaltung schlanker machen und schneller. Und das Erste, was man tut, ist ein Ministerium neu zu gründen.
Genau.
Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein. Aber Sie brauchen jemanden, der diese Modernisierung vorantreibt, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Und die Person, die dort jetzt in dem Ministerium, das Herr Wildberger als neuer Minister führt, die Personen, die dort arbeiten, sind aus anderen Ministerien zusammengezogen. Jedes Ministerium hatte vorher einige Leute, die sich mit Digitalisierung beschäftigt haben, einige Leute, die sich mit Verwaltungsreform und internen Reformen beschäftigt haben. Und haben gesagt, das macht keinen Sinn, dass die verteilt sind auf alle Ministerien, sondern die muss man zusammenziehen und versuchen, dadurch auch mehr Power auf die Straße zu bekommen.
Den Abschlussbericht haben Sie Bundespräsident Steinmeier dann übergeben. Applaus kam von allen Seiten. Aber sowas gerät ja dann auch gerne in Vergessenheit. Deshalb wollen wir ja heute unbedingt am Ball bleiben. Also bei welchen Punkten sehen Sie jetzt ein halbes Jahr später die Gefahr, dass es vielleicht untergeht?
Ja, ich sehe noch nicht wirklich, dass etwas untergeht. Wir sehen, dass manche Dinge schwierig sind. Also für alle Bereiche, für die man eine Grundgesetzänderung braucht, müssen Mehrheiten, politische Mehrheiten geschmiedet werden. Das ist nicht leicht vor dem Hintergrund der augenblicklichen Situation. Aber sehr viele Dinge lassen sich auch machen. Also etwa die Abschaffung der Pflicht zur Beibringung von Registerauskünften, dann Genehmigungsfiktion, Verschlankung von Verwaltungsverfahren. Also viele Sachen, die wir vorgeschlagen haben, sind möglich. Und jetzt wird man schauen müssen, ob diese sehr weitreichenden Vorschläge, die die Sozialstaatsreformkommission gemacht haben, ob man die auch umsetzen kann. Auch dazu braucht man teilweise eine Grundgesetzänderung. Aber auch da gibt es eine Reihe von Vorschlägen, die man jetzt sofort umsetzen kann.
Also die Kommission für Reform des Sozialstaats hat ihre Ergebnisse bereits vorgelegt. Kurz gesagt, es soll einfacher, gerechter und digitaler werden. Das Kindergeld muss man nicht mehr beantragen, wird automatisch ausgezahlt. Für Sozialleistungen sollen nicht mehr 4, sondern nur noch 2 Behörden zuständig sein. Das klingt ja erstmal alles super, oder?
Ja, es klingt gut und ist sehr weitreichend. Wie man überhaupt sagen muss, das, was jetzt da vorgeschlagen worden ist, ist wahrscheinlich das größte Modernisierungsprogramm in den letzten 50 Jahren. Ich beschäftige mich auch als Wissenschaftler schon länger mit diesen Fragen und sehe, dass hier also viele auch über ihren Schatten gesprungen sind, dass viele Dinge vorgeschlagen worden sind, mit denen man vorher so ein bisschen gehadert hat. Das zeigt, dass viele auch sehen, dass es notwendig ist, dass wir uns ganz grundlegend reformieren, damit die Bundesrepublik wieder handlungsfähiger ist und stärker ist.
Diese Kommission war besetzt mit Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen. Manche Kritiker sagen, das ist aber doch auch Teil des Problems, denn die Kommunen können in vielen Dingen weiter ihr Ding machen, bis hin zu eigenen Softwarelösungen. Müsste man die nicht vielmehr an die kurze Leine nehmen?
Naja, sie sollten die Staatsreform nicht dazu verwenden, den Föderalismus in Deutschland abzuschaffen und die kommunale Selbstverwaltung. Unser System hat sich insgesamt bewährt, dass wir eine Bundesebene haben, eine Landesebene und dann haben wir in den Ländern die Kommunen, die aber auch eine eigene verfassungsrechtliche Gewährleistung haben, also der Selbstverwaltungsgarantie. Und das Ganze macht die Sache etwas komplizierter als in anderen Ländern. Aber wenn Sie zum Beispiel nach Frankreich kommen, wo es eben keinen starken Föderalismus gibt, dann beneiden die uns sehr um dieses System. Warum? Weil sie viel flexibler vor Ort agieren können, weil sie näher an den Menschen sind, weil sie unterschiedliche Länder haben, in denen Dinge ausprobiert werden können, in denen man Dinge neu entwickeln können. Die können sich die anderen dann abgucken und das tun sie auch. Das nennt man Wettbewerbsföderalismus und insofern die positiven Konsequenzen und Auswirkungen des Föderalismus überwiegen deutlich die Nachteile, aber es gibt Nachteile. Die Abstimmung, das haben Sie zu Recht gesagt, die Abstimmung in diesen verschiedenen Ebenen ist schwierig. Deshalb habe ich mich sehr gefreut und haben wir uns alle vier sehr gefreut, dass es eine gemeinsame Modernisierungsagenda von Bund und Ländern gibt. Das ist sehr ungewöhnlich, dass man sich auf so viele Maßnahmen dort hat einigen können. Also eine föderale Modernisierungsagenda, das sind 55 Seiten, in denen Maßnahmen dort vorgestellt worden sind. Und das haben wir in dieser Form in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen.
Wobei man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, die Sozialstaatskommission ist noch die leichteste Übung des Jahres, denn sie hat ja eben nicht den Auftrag, Kürzungen durchzusetzen. Davor werden sich die anderen Kommissionen nicht drücken können. Schauen wir da mal drauf. Zum Beispiel die Rentenkommission. Da wurde im Dezember unter größtem politischen Streit ein Reformpaket verabschiedet und danach erst die Kommission eingerichtet, die sich grundlegende Gedanken machen soll. War das die richtige Reihenfolge?
Gut, das hat manchmal etwas zu tun mit den politischen Umständen. Das will ich jetzt nicht beurteilen. Also da sollten Leute, die nicht im politischen Geschäft sind, keine Noten vergeben. Aber es ist richtig, dass das, was jetzt an Modernisierungsvorschlägen gemacht worden ist, zunächst einmal eher den technischen Bereich betrifft. Also wie können wir schneller agieren? Wir sind in den Maschinenraum des Staates hinabgestiegen und haben geguckt, laufen diese ganzen Geräte, die wir dort haben, vernünftig und was müssen wir ändern, damit das eine funktionsfähige Staatsmaschine ist, wenn Sie dieses Bild benutzen wollen. Also jetzt geht es aber darum, das ist Ihr Punkt, eben inhaltliche Fragen zu klären und zu denen hat sich jetzt die Initiative für einen handlungsfähigen Staat nicht geäußert und auch die Staatsreformkommission hat dazu nichts gesagt. Das wird jetzt in einem weiteren Schritt gemacht werden müssen und das wird natürlich sehr streitig sein. Das ist aber normal in einer Demokratie, dass man über solche Fragen diskutiert. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel bei der Rente das Rentenalter nehmen, da haben die jungen Leute ein Interesse, dass die Alten länger arbeiten und die Alten haben ein Interesse, dass sie weniger arbeiten. Da stehen Interessen gegeneinander und das muss politisch ausgeglichen werden, da muss ein politischer Kompromiss gefunden werden.
Geleitet wird die Rentenkommission von Frank-Jürgen Weise, der ehemalige Chef der Bundesagentur für Arbeit. Der hat viel Erfahrung, er gilt als Verhandlungsfuchs. Wie groß ist denn Ihr Optimismus, dass diese Rentenkommission einen Entwurf hinlegt, der halbwegs ausgewogen sein kann?
Ich bin relativ optimistisch. Wir sehen insgesamt eine große Reformbereitschaft. Und dieser positive Grundtenor, den verspüre ich auch insgesamt in der Politik, sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Bundesebene.
Aber bei der Rente hat man halt das Gefühl, es dreht sich seit vielen Jahren im Kreis. Die Fakten liegen ja seit langem auf dem Tisch. Die Boomer-Generation geht bald in Rente, die Zahl der Beitragszahler sinkt. Man hat den Eindruck, die Politik traut sich nicht zu handeln, weil die Rentner die größte Wählergruppe sind. Hat die Politik Angst vor schmerzhaften Entscheidungen?
Ja, das hat sie manchmal und ich glaube, dass das nicht klug ist. Die Bürgerinnen und Bürger akzeptieren es auch, wenn sie das Gefühl haben, da ist eine handlungsfähige, starke Regierung und die mutet ihnen etwas zu. Wenn man als Bürgerinnen und Bürger den Eindruck hat, das ist ein vernünftiger Vorschlag, dann ist man auch bereit, Dinge zu akzeptieren, die für einen persönlich vielleicht nicht so attraktiv sind. Und in vielen Gesprächen, die wir auch mit Bürgerinnen und Bürgern geführt haben, ist ja diese Haltung relativ stark. Was man nicht möchte, ist, dass Dinge sich negativ für einen persönlich entwickeln, aber insgesamt da nichts rauskommt. Der Staat also nicht handlungsfähiger wird und nicht reformfähiger.
Wer will das schon?
Wer will das schon? Ja. Das kann man auch verstehen. Aber ansonsten würde ich mir da tatsächlich mehr Mut wünschen, auch mehr Mut zu Zumutungen. Dazu muss man erklären, was man tut und da muss man erklären, warum man sich für bestimmte Wege entscheidet. Jetzt sehen wir mal die Rente. Sie haben es gerade in knapp und präzise dargestellt. Wir werden das Rentensystem so nicht aufrechterhalten können. Das ist völlig eindeutig. Und jetzt muss man überlegen, was man daraus macht. Und man hat unterschiedliche Interessen, je nachdem, ob man 30 ist oder ob man 58 ist. Und daraus was Vernünftiges zu machen, das ist jetzt Aufgabe dieser Kommission und sie wird beiden Seiten, sowohl den Jungen als auch den Alten, etwas zumuten müssen, damit das Rentensystem überhaupt funktioniert. Das ist im Übrigen etwas, was häufig vergessen wird. Der Sozialstaat, wie wir ihn kennen und schätzen, wird nur weiter funktionieren, wenn wir ihn auch bezahlen können. Deshalb sind Einsparungen, effektive Verwaltung, Verschlankung ganz wichtig, damit wir ihn in Zukunft noch haben, den Sozialstaat. Viele, die da sagen, ja, wir wollen doch alles so weiter haben, wie wir es bisher haben, übersehen, dass das nicht möglich sein wird. Und wenn der Sozialstaat pleite ist, dann kriegt niemand mehr etwas.
Und noch größer ist das Problem ja im Bereich der Gesundheitsversorgung und der Pflege. Auch da steigen die Kosten schon seit langem viel stärker als die Einnahmen. Es gibt viele Akteure, die Krankenkassen, die Ärzte, die Pharmaindustrie. Es geht um enorm viel Geld. Wird das der eigentlich gordische Knoten?
Das ist ein zentrales Thema für die Zukunftsfähigkeit von Deutschland, keine Frage. Bisher haben sich die Reformagenten damit nicht beschäftigt. Das liegt sozusagen noch vor uns. Es wird zu Veränderungen kommen müssen. Man wird versuchen müssen, Synergieeffekte herzustellen. Es werden Krankenhäuser geschlossen werden müssen. Das ist klar und das muss man den Menschen auch dann irgendwann mal deutlich sagen.
Ja, und damit weckt man natürlich dann elementare Ängste bei den Leuten, wenn die Gefahr besteht, dass das Krankenhaus im Nachbarort geschlossen wird. Wie will man den Leuten vermitteln, dass es gut ist, Krankenhäuser zu schließen, weil die Versorgung dann insgesamt angeblich besser wird? Die politische Kommunikation, die scheint ein Schlüsselpunkt zu sein, oder?
Das ist tatsächlich ein Schlüsselpunkt. Und jetzt habe ich hier gezeigt, dass ich viele Dinge durchaus optimistisch sehe. Was ich kritisch sehe, ist die Kommunikation, die wir im Augenblick betreiben. Die Regierung schafft es nicht, diese vielen Vorschläge offensiv zu kommunizieren, auch ein bisschen ein Narrativ zu gründen, eine große Erzählung, dass wir uns jetzt aufmachen gemeinsam und dass wir das auch schaffen können. Und das ist sehr schade, weil sie werden ein umfangreiches Modernisierungsprogramm nicht umsetzen können ohne die Bürgerinnen und Bürger. Und sie brauchen dazu auch eine gewisse Grundhaltung, eine Stimmung. Und die wird nicht erzeugt. Die Bürgerinnen und Bürger nehmen eher Streit wahr, auch in der Koalition, und nicht, was dort alles schon auf den Weg gebracht worden ist gemeinsam. Und das brauchen wir aber, damit wir erfolgreich sind und diese Maßnahmen auch auf Akzeptanz stoßen.
Also Sie erwarten sowas wie eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede, oder wie
ja,
kann man
so
das schaffen?
Ja, so ein bisschen, das ja. hört sich jetzt so ein bisschen nach Kriegsrhetorik ja. an. Ich glaube aber, dass wir für eine Modernisierung auch eine bestimmte Kultur brauchen. Wir müssen das gemeinsam wollen. Wir müssen auch einen Fluchtpunkt haben, wo wir hinwollen. Und wir wollen wieder ein handlungsfähiger, souveräner Staat sein, der die zentralen Aufgaben, die Staaten erledigen, gut erledigen kann. Wir waren das sehr lange in der Bundesrepublik. Wir waren eine Vorzeigestaat, wenn Sie so wollen. Und wir haben das verloren. Das wird uns jetzt in den unterschiedlichen Krisen deutlich. Das fängt bei der Verteidigungsfähigkeit an und hört bei der Digitalisierung und der deutschen Infrastruktur auf. Wir müssen das jetzt gemeinsam angehen und wir können das schaffen. Ich habe vor 2 Tagen eine Rede gehalten zum 100. Geburtstag von Hans-Jochen Vogel, einer der großen deutschen Politiker. Und der hat ein schönes Zitat uns auf den Weg gegeben und bevor er gestorben ist. Wenn Sie erlauben, würde ich das einmal kurz vorlesen. Zeigt so ein bisschen, dass uns manchmal die Zuversicht fehlt. Er sagt, wenn uns 1945 in der Gefangenschaft einer vorausgesagt hätte, in der alten Bundesrepublik werdet ihr eure Städte in 10 Jahren wieder aufgebaut haben. Ihr werdet 10 Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge integrieren, ohne dass es zu gewaltigen Eruptionen kommt. Eure Wirtschaft wird lange Zeit beständig wachsen und euch aus dem Elend der Nachkriegszeit herausführen. Ihr werdet trotz aller Verbrechen des NS-Gewaltregimes wieder in der Völkerfamilie einen Platz finden. Auch werdet ihr in Frieden leben. Und vor allem, gerade in der DDR, wird der Wille zur Einheit und zur Freiheit nicht erlöschen. Vielmehr wird 45 Jahre nach dem Kriege erstmals auf deutschem Boden eine friedliche, demokratische Revolution Erfolg haben. Wenn uns das jemand damals prophezeit hätte, wir hätten ihm nicht geglaubt, wir hätten ihn für verrückt gehalten. Aber es ist Wirklichkeit geworden. Daraus schöpfe ich die Zuversicht. Wir können auch die Herausforderungen bewältigen, die sich uns heute stellen. Zitat Ende. Diese Zuversicht, die brauchen wir, damit wir diesen großen Berg an Herausforderungen wirklich schultern können.
Sie hören das ARD-Interview der Woche heute mit Professor Andreas Voskuhle, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Er war auch schon 2-mal im Gespräch als möglicher Bundespräsident. 2-mal hat er dankend abgelehnt. Warum war Ihnen eigentlich der Hörsaal immer wichtiger als Schloss Bellevue?
Nun gut, als ich gefragt wurde, Bundespräsident zu werden, war ich Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Das war eine Aufgabe, die ich sehr, sehr, sehr gerne erfüllt habe. Und da hatte ich auch den Eindruck, dass ich am richtigen Platz bin, dass ich das, was ich einbringen kann, da gut einbringen kann. Das war ein zentraler Grund, nicht in das Schloss Bellevue zu wechseln. Das ist eine andere Tätigkeit und es waren auch eben gute Alternativen vorhanden. Insofern musste die Welt nicht gerettet werden und das war der Hintergrund für meine Entscheidung, das nicht zu tun.
Was ist Ihre wichtigste Botschaft, wenn Sie im Hörsaal stehen, an die Staatsrechtler von morgen? Was wollen Sie unserer juristischen Elite auf den Weg geben?
Demokratie ist ein schwieriges Geschäft. Nicht in einer Demokratie zu leben, ist ein trauriges Los.
Sie sind auch Vorsitzender des Vereins Gegen Vergessen für Demokratie. Und in einem Interview haben Sie mal gesagt, es sei durchaus denkbar, dass die Demokratie in Deutschland nur eine Epoche in der Geschichte bleibt. Was meinten Sie mit dieser Warnung?
Wir sehen im Augenblick eine Renaissance des Autoritarismus. Überall auf der Welt, ehemalige Demokratien verändern sich in totalitäre Regime, wir nennen das elektorale Diktaturen, also man wählt letztendlich die Personen, die dann dafür sorgen, dass die Demokratie abgeschafft wird. Das haben wir beobachten können in Ungarn, das war zeitweise in Polen so. Wir sehen totalitäre Tendenzen im Augenblick in Israel und in den USA. Wir sehen es in der Türkei und Deutschland ist kein gallisches Dorf. Wir werden von diesen Entwicklungen auch berührt werden. Und wir müssen uns deshalb Gedanken über unsere Demokratie machen. Und wir müssen vor allen Dingen den Kräften Einhalt gebieten, die auch in unserem Land der Demokratie entgegentreten und sich ein anderes System, eine andere Lebensform wünschen. Das zu verhindern, ist auch Aufgabe des Vereins, der verbindet die Erinnerungsarbeit an das NS-Unrecht und die SED-Zeit mit der Gestaltung unserer Demokratie. Demokratie ist immer eine Herausforderung. Demokratie funktioniert nicht von selbst und Demokratie braucht vor allen Dingen Demokraten.
Nun haben wir ausführlich über die vielen Reformen gesprochen, die in diesem Jahr anstehen und es kommen ja auch 5 Landtagswahlen. Also welche Folgen sehen Sie für diese ganzen Reformprozesse, falls zum Beispiel die AfD zum ersten Mal einen Ministerpräsidenten stellen sollte?
Das könnte ein Kipppunkt sein. In dem Augenblick, in dem wir sehen, dass eine Partei, die jedenfalls in Teilen anerkannt rechtsextrem ist, in einem Land die Regierung übernimmt, wird etwas möglich, von dem wir bisher nicht gedacht haben, dass es in Deutschland wieder möglich werden könnte. Und das kann eine Vorbildfunktion haben. Und insofern ja, sehe ich das mit doch erheblichen Sorgen, was jetzt auf uns zukommt. Und hoffe sehr, dass die Bürgerinnen und Bürger sich richtig entscheiden. Sie haben das in der Hand, ob sie in einer freiheitlichen Demokratie leben wollen oder in einer Autokratie, einem totalitären System, einem Ort, an dem eben Freiheit, Gleichheit, Offenheit, Pluralismus nichts mehr zählen.
Und diese Sorgen, die kommen eben sogar rein in die Debatte um die ganzen Reformen. Es gab ja hier in Berlin Bedenken, ob es klug sei, dass die Rentenkommission ihre Vorschläge ausgerechnet im Sommer vorlegt, kurz vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Wie stehen Sie zu solchen Bedenken?
Ich kann das schwer nachvollziehen. Die Bürgerinnen und Bürger sind in der Lage, die Dinge schon zu beurteilen und auseinanderzuhalten. Und wenn man sich immer nur danach richtet, was einem gerade in diesem Zeitpunkt opportun erscheint, dann merken das die Bürgerinnen und Bürger. Und das führt eher dazu, dass sie den politischen Akteuren nicht mehr so vertrauen, sondern denken, ja, die tun immer nur das, was gerade gemacht werden muss, damit sie gewählt werden. Also das überzeugt mich. Insofern glaube ich, ist es besser zu zeigen, wir gehen die Dinge an, wir machen etwas. Das tut dem politischen System besser. Und ich hatte es eingangs gesagt, ich glaube auch, dass man den Menschen etwas zumuten kann, wenn man ein schlüssiges Konzept vorzuweisen hat.
Dieses Gespräch hört sicherlich auch der ein oder andere Politiker. Haben Sie vielleicht zum Schluss einen Appell an die Entscheider im Land für dieses wichtige Reformjahr 2026?
Mehr Mut, mehr Handlungsfähigkeit.
Das war das ARD-Interview der Woche, heute mit Professor Andreas Vosskuhle. Mein Name ist Uwe Berndt. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wenn ihr euch für aktuelle Themen interessiert und für tiefgründig und spannend erzählte News, dann ist 11KM euer Podcast.
Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, taucht ihr ab in ein Thema in aller Tiefe. Mit mir, Elena Kuch.
Oder mit mir, David Krause. Von Donald Trumps Zoll-Zickzack über russische Sabotageversuche mitten hier in Deutschland bis zu extremen Waldbränden in Europa und dem gefährlichen Kampf dagegen. Journalistinnen und Journalisten aus der ARD erzählen bei 11KM von ihren Recherchen und ihr seid mit dabei, am Ort des Geschehens oder beim zentralen Moment der Recherche.
Ich war eigentlich gerade für eine andere Geschichte auf Lesbos unterwegs und dann habe ich die Nachricht bekommen, es brennt nördlich von Athen, 35, 40 Kilometer weg. Und dann habe ich mich in den Flieger gesetzt, bin zurückgeflogen und ich habe dann schon die Rauchschwaden gesehen, die über der gesamten Stadt Athen lagen. Der Flughafen war so am Rande und wir sind dann beim Anflug direkt in diese Wolke reingeflogen. Und da hat unsere relativ kleine Propellermaschine kurz das Zucken angefangen. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Blick der Stewardess, die mit offenem Mund nach draußen schaute und tatsächlich sowas wie Angst in ihren Augen stand.
11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit David oder mir hört ihr fünfmal die Woche, von Montag bis Freitag. Immer ab 6 Uhr morgens in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst gerne Podcasts hört.